Ja, einen schönen guten Tag auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich heute hier bei euch sein darf und über dieses schöne Thema sprechen darf, über die Anbetung. Mal eben die Technik starten. Und ich weiß nicht, mit welchen Erwartungshaltungen ihr heute hier hingekommen seid. Ich meine, das Thema lautet ja, was wir aus 3. Mose 1 über Gott wohlangenehme Anbetung ableiten und lernen können. Aber eins können wir schon mal festhalten, das 3. Buch Mose, das erste Kapitel, das möchte ich sagen, das ist das Herzstück von den gesamten 5 Büchern Mose. Wir haben 2 Kapitel vor dem 3. Buch Mose und wir haben 2 Kapitel hinter dem 3. Buch Mose. Und das 3. Buch, das ist das Herzstück von dem Gesetz des Mose. Und ich möchte diese zwei Vorträge einteilen. Einmal, dass wir uns zuerst einmal ein wenig über Einführung und Einleitung in das Thema unterhalten, was eigentlich auch in Bezug auf Anbetung wichtig ist, auch in welchem Rahmen das 3. Buch Mose uns jetzt entgegenkommt. Denn ich weiß nicht, ob das zu eurer täglichen Bibellese gehört, dass man eben das so klassisch das 3. Buch Mose liest. Und von daher ist es, glaube ich, auch gut, dass man dann sich so ein bisschen den Kontext nochmal erschließt. Ich möchte aber zuerst einmal einige Verse mit euch lesen aus dem 3. Buch Mose. Und vielleicht möchte ich auch mit den letzten Versen aus dem 2. Kapitel anfangen. Aus dem 2. Buch Mose, Entschuldigung, und aus dem letzten Kapitel. Das sind quasi die letzten Verse, die dann vor dem 3. Buch Mose kommen. Und da heißt es in 2. Mose 40, Vers 34, und die Wolke bedeckte das Zelt der Zusammenkunft und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in das Zelt der Zusammenkunft hineingehen, denn die Wolke ruhte darauf und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und dann kommt das dritte Buch Mose, Vers 1. Und der Herr rief Mose und er redete zu ihm aus dem Zelt der Zusammenkunft und sprach: Rede zu den Kindern Israel und sprich zu ihnen: Wenn ein Mensch von euch dem Herrn eine Opfergabe darbringen will, so sollt ihr vom Vieh, vom Rind und Kleinvieh eure Opfergabe darbringen. Wenn seine Opfergabe ein Brandopfer vom Rindvieh ist, so soll er sie darbringen, ein männliches, ohne Fehl, am Eingang des Zeltes der Zusammenkunft soll er sie darbringen, zum Wohlgefallen für ihn vor dem Herrn. Und dann Vers 9, und sein Eingeweide und seine Beine soll er mit Wasser waschen und der Priester soll das Ganze auf dem Altar räuchern. Es ist ein Brandopfer, ein Feueropfer lieblichen Geruchs dem Herrn. Und dann kommt ein Opfer vom Kleinvieh. Wir haben gerade das Opfer vom Rind gehabt und jetzt kommt das vom Kleinvieh. Und wenn seine Opfergabe vom Kleinvieh ist, von den Schafen oder von den Ziegen zum Brandopfer, so soll er sie darbringen, ein männliches ohne Fehl. Und am Ende heißt es wieder, ähnlich wie auch gerade schon bei dem ersten Opfer vom Rind im Vers 13, und das Eingeweide und die Beine soll er mit Wasser waschen und der Priester soll das Ganze darbringen und auf dem Altar räuchern. Es ist ein Brandopfer, ein Feueropfer lieblichen Geruchs dem Herrn. Und dann kommt noch ein drittes Brandopfer und das ist dann vom Geflügel, ab Vers 14. Und wenn seine Opfergabe ein Brandopfer dem Herrn vom Geflügel ist, so soll er von den Turteltauben oder von den jungen Tauben seine Opfergabe darbringen. Und auch das endet dann wieder mit den Versen Vers 17. Es ist ein Brandopfer, ein Feueropfer lieblichen Geruchs dem Herrn. Und da möchte ich noch aus dem Neuen Testament etwas lesen, aus dem Epheserbrief. Epheser Kapitel 1. Ab Vers 5, da lesen wir, dass der Herr uns zuvor bestimmt hat, zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, womit er uns begnadigt hat in dem Geliebten, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Und Kapitel 5, Vers 1, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Soweit mal das Wort Gottes für jetzt. Wir haben in diesem dritten Buch Mose eine wunderbare Anleitung für das, was Anbetung ist im Alten Testament und auch im Neuen Testament. Und ich möchte sagen, dass es nicht nur eine Anleitung ist für Anbetung, sondern dass es uns auch den Inhalt zeigt von wahrer und Gott wohlangenehmer Anbetung. Und ich möchte direkt ganz am Anfang sagen, dass es bei der Anbetung nicht darum geht, was wir toll finden und schön finden, sondern es geht allein darum, dass wir danach forschen, was Gott gefällt. Das ist auch das, was wir im Petrusbrief finden. Deswegen habe ich das hier in Anführungszeichen auf dem Zettel geschrieben. Es geht um Gott wohlangenehme Anbetung. Es geht nicht darum, was uns gefällt, sondern es geht darum, was Gott gefällt. Und ich glaube, dass es ein unfassbares Vorrecht ist, dass Menschen, die in Sünden und Vergehungen tot waren, die für Gott eigentlich nicht zu gebrauchen waren, dass die das Vorrecht haben, Gott etwas zu bringen und dass Gott sogar bereit ist, das auch anzunehmen. Das ist schon mal für uns doch kaum vorstellbar, dass dieser große Gott, dem alles gehört, dass er bereit ist, von uns etwas in Empfang zu nehmen und entgegenzunehmen. Das ist schon mal etwas Großes. Und ganz ehrlich, mir ist bei der Vorbereitung erst so richtig bewusst geworden, dass es wahrscheinlich in der Bibel kaum ein Thema gibt, worüber man reden könnte, was höher ist als das, was wir hier finden im dritten Buch Mose, wenn wir uns mit dem Brandopfer beschäftigen, wenn wir uns damit beschäftigen, was der Herr Jesus nicht nur für uns getan hat, sondern was der Herr Jesus für Gott getan hat. Wir haben das gerade gelesen im Epheserbrief. Er ist ein lieblicher Geruch gewesen für Gott. Und das ist wirklich etwas, wo wir am Ende hoffentlich auch mit dem Liederdichter sagen können, was können wir dir dafür bringen, welchen Weihrauch nimmst du an? Ach, lass uns dir von Jesus singen, er allein dich erfreuen kann. Wenn wir das heute Abend mehr erkennen könnten, dass Gott seine ganze Freude an seinem Sohn findet und an dem, was sein Sohn gemacht hat, dann glaube ich, war es nicht umsonst hier gewesen zu sein. Und wir wollen uns diesem dritten Buch Mose, diesem ersten Kapitel, und ich möchte fast sagen, nur den ersten 9 Versen etwas nähern, indem wir erst einmal uns überlegen, in welchem Kontext spielt denn jetzt gerade dieses erste Kapitel im dritten Buch. Und dann erinnern wir uns daran, dass Gott im ersten Buch Mose oder dass Mose uns da aufschreibt, die ganzen Anfänge, wie alles begonnen hat. Wir finden im ersten Buch Mose die Schöpfung beschrieben. Wir finden aber vor allen Dingen dort beschrieben, dass der Mensch in Sünde gefallen ist. Das ist, glaube ich, der Wendepunkt im ersten Buch Mose, den wir wahrnehmen müssen. Das ist die Katastrophe, die passiert ist, dass der Mensch in Sünde gefallen ist. Und wir finden in dem ersten Buch Mose dann auch schon den Gedanken, dass Gott ein Rettergott ist. Wir finden den Gedanken schon, dass in der Sintflut, dass Gott den Menschen vernichtet hat, aber er hat eine Familie übrig gehalten und er hat diese Familie durchgebracht, durch die Arche, durch das Gericht hindurch, hat er Gnade geübt, so dass er nicht ein Ende gemacht hat mit den Menschen. Wisst ihr, das hätte Gott machen können. Gott hätte mit der Sünde ein für alle Mal ein Ende machen können. Er hätte sagen können, ich vernichte nicht nur die Menschen, sondern auch nur alles zusammen. Dann wäre das Thema der Sünde hier auf der Erde nicht mehr da gewesen. Gott hätte diesen kurzen Prozess machen können. Aber die Frage ist doch, warum hat er es nicht gemacht? Und da kommen wir zu seiner Gnade, dass Gott eben den Menschen geliebt hat, dass Gott Liebe ist. Und es wäre nie offensichtlich geworden und offenbar geworden, dass wir nicht nur einen heiligen Gott haben, sondern dass wir auch einen Gott der Liebe haben. Also das ist 1. Buch Mose, die Anfänge und der Fall des Menschen, aber auch der Hinweis, dass Gott ein Retter Gott ist. Das 2. Buch Mose, da finden wir dann das Volk Israel, wie das unter der Gewalt oder das Volk Gottes, dann fällt uns das einfacher, dass wir uns das auch auf uns beziehen, dass das Volk unter der Gewalt eines fremden Herrschers war. Und der Hauptwendepunkt in dem 2. Buch Mose ist eben, im 1. war es der Fall der Menschen und jetzt ist es die Erlösung des Menschen. Das ist das Passa, was wir in Kapitel 12 finden. Das ist etwas, wo wir befreit werden, wo das Volk befreit wurde von der Knechtschaft dieses bösen Herrschers, der damals regierte in dem Pharao. Und so ist das ja auch bei uns gewesen, dass wir auch unter der Gewalt eines fremden Herrschers waren und dass Gott uns daraus befreit hat. Wir waren unter der Knechtschaft der Sünde und Gott hat uns Erlösung geschenkt von dieser von diesem gewaltsamen Herrscher und von der Sünde, die in uns ist. Und dann hat er das Volk hingeführt zu seiner Wohnung. Er wollte also das Volk nicht nur erlösen, sondern er wollte das Volk zu seiner Wohnung führen. Und ich finde das sehr schön, dass wir das in dem Lied der Erlösung im 2. Buch Mose, Kapitel 15, als sie auf der anderen Seite des Roten Meeres waren, da singen sie das Lied der Erlösung und da heißt es in Vers 2, meine Stärke und mein Gesang ist ja, denn er ist mir zur Rettung geworden, dieser ist mein Gott und ich will ihn verherrlichen. Und da müsst ihr mal in die Anmerkung schauen und da heißt es, und ich will ihm eine Wohnung machen. Das ist der Gedanke schon gewesen, dass der Wohnung Gottes in diesem Augenblick, wo die Erlösung vollbracht worden ist, durch das Rote Meer hindurch, da war dieser Gedanke der Erlösung, der Wohnung da. Und dann haben wir in Vers 13, heißt es nochmal, du hast durch deine Güte uns geleitet, das Volk, das du erlöst hast, hast es durch deine Stärke geführt zu deiner heiligen Wohnung. Das ist etwas, was Gott möchte, auch wenn er uns erlöst hat, wenn er uns gerettet hat, dann war das nicht alles. Gott wollte uns viel mehr geben, als uns zu erlösen. Vielleicht sagen wir, ja, ich bin aber schon ganz dankbar, dass ich nicht in die Hölle muss. Ja? Dürfen wir auch eine Ewigkeit lang dankbar darüber sein. Aber Gott hatte ganz andere Absichten. Gott wollte gerne Gemeinschaft haben mit uns. Und deswegen hat er uns zu seiner herrlichen Wohnung geführt. Und das ist ja auch das, was wir wie wir geendet haben im 2. Buch Mose, dass es dann eben darum ging, dass die Herrlichkeit Gottes in dieser Wohnung dann wohnte. Nur jetzt ist die Frage, und jetzt kommt das 3. Buch Mose, wenn Gott uns zu seiner Wohnung führen möchte, wenn er Gemeinschaft haben möchte, dann braucht diese Gemeinschaft eine Grundlage. Dann können wir nicht einfach so in Gottes Gegenwart kommen. Und das ist jetzt das 3. Buch Mose, das uns zeigt, wie wir mit Gott Gemeinschaft haben können, wie wir Gott nahen können. Wenn wir das Wort hier haben in Vers 2, im 3. Buch Mose, Kapitel 1, Vers 2, da heißt es, dass wir eine Opfergabe darbringen, dann steht da eigentlich im Grundtext, dass das ist etwas, sich jemand anderen zu nahen. Das ist der Gedanke, der dahinter steht. Also das ist der Gedanke auch des dritten Buches Mose, dass wir Gott nahen. Und dann kommt im vierten Buch Mose die Wüstenwanderung, die uns dort beschrieben werden, wo ein erlöstes Volk jetzt durch widrige Umstände hindurch das Zelt der Gemeinschaft trägt. Und das ist auch das, was wir anwenden können auf uns. Wir sind ein erlöstes Volk, aber wir können die Gegenwart Gottes in widrigen Umständen, in Umständen der Wüste, können wir erleben, dass Gott da ist, dass Gott gegenwärtig ist. Das ist ein besonderes Vorrecht, was Kinder Gottes haben. Das muss ich auch in diese Gemeinschaft mit Gott, muss ich bewähren in diesen Umständen des Lebens. So hat Gott das eingerichtet. Gott hätte uns ja nach unserer Bekehrung sofort zu ihm in den Himmel nehmen können. Hätte er machen können. Hat er aber nicht gemacht. Er hat das Zelt der Zusammenkunft stand in der Wüste, stand auf Wüstenboden. Und so ist das eben auch, dass wir in den Umständen unseres Lebens lernen wollen, dem Herrn unsere Anbetung zu bringen, uns niederzubeugen vor diesem Herrn, vor diesem Opfer und von diesem Vater, der uns so geliebt hat. So, und dann kommt das fünfte Buch Mose und da finden wir dann, dass es nicht nur die Wüste gibt, sondern dass es auch noch das Land gibt. Da finden wir dann, dass das Land der Verheißung für Israel war ein Land, was von Milch und Honig fließt. Das war ein Land, wo es Weizen gab, wo es Gerste gab, wo es Feigenbäume gab, wo es Granatäpfel gab, wo es Feigenbäume gab, Honig gab. All das finden wir in dem Land, das Land der Verheißung. Und das ist etwas, was Israel im hintereinander erlebt. Also sie haben auf der einen Seite, waren sie in der Wüste und dann später waren sie im Land. Und dann sollten sie von den Erstlingen des Erdbodens auch etwas Gott anbieten und vor ihm in einem Korb darbringen. Also sie brachten in der Wüste diese Opfer, die wir hier in 3. Mose 1 bis 7 haben, aber im Land brachten sie nicht nur diese Opfer, sondern dann hatten sie auch die Früchte des Landes dabei. Und das sind zwei verschiedene Dinge und das können wir lernen, zur gleichen Zeit. Wir haben beides zur gleichen Zeit. Auf der einen Seite sind wir in irdischen Umständen und auf der anderen Seite, Epheserbrief, sind wir versetzt in den himmlischen Örtern. Wir sind jetzt schon gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Unser Weizen, unsere Gerste, unser Feigenbaum, all das finden wir jetzt in dem Herrn Jesus, in den geistlichen Segnungen in der Himmelswelt. Das ist etwas, wo wir mit gesegnet worden sind. Und das sind die fünf Bücher Mose. Und deswegen habe ich am Anfang gesagt, das ist so herrlich, dass das dritte Buch Mose wirklich das Herzstück ist. Da geht es darum, dass wir Gott nahen und wie wir Gott nahen können. Dann haben wir auch in dem ersten Buch Mose ein Opfer. Und nicht nur das eine Opfer, wir haben auch Opfer, die der Abraham bringt. Wir kennen diese wahrscheinlich alle sehr gut. Aber wir merken schon, in ganz früh geht es um ein Opfer, nämlich bei Abel, Kain und Abel. Da bringen beide ein Opfer dar. Ihr kennt die Geschichte, der eine wird angenommen, der andere wird abgelehnt. Aber es zeigt an dieser Stelle schon, dass der Gedanke des Opferns schon so früh in der Bibel kommt. Und eigentlich ist er sogar noch früher da. Eigentlich ist es schon so, ein bisschen verklausuliert, dass Gott dem Menschen Kleider von Fell macht. Das heißt, Gott hat die Menschen bekleidet. Er hat sie, ihre Nacktheit bekleidet. Und dafür war ein Opfertier notwendig. Er hat das gemacht von Kleidern von Fell. Davon musste ein Tier sterben. Da ist der Opfergedanke schon das erste Mal vorhanden. Und dann finden wir es natürlich auch noch bei Abraham, aber wir finden es im zweiten Buch Mose eben in dem Passahlamm und jetzt im dritten Buch Mose finden wir diese Opfer. Also das zeigt uns, wie zentral das in Gottes Wegen ist mit uns Menschen, wie zentral dieses Opfer steht. Und das ist auch wirklich etwas Besonderes, dass wir einmal in der Ewigkeit sein werden und wir werden nie genug bekommen von diesem Opfer, das der Herr Jesus gebracht hat. Wir werden auch eine Ewigkeit lang nicht fertig werden, das anzuschauen, was der Herr Jesus für uns getan hat, als er auf dem Kreuz von Golgatha für dich und für mich gestorben ist. Das ist wunderbar. Wenn ich freue mich auf diesen Augenblick, wenn wir da alle stehen. Jetzt sind die Heiligen alle getrennt, aber dann werden wir alle vor dem Lamm stehen. Und dann werden wir dieses neue Lied singen. Und das wird ein wunderbarer Chor sein. Das wird nicht so sein, wie wir es gerade gesungen haben, dieses schwache Lallen. Das wird ein richtig mächtiger Chor sein. Obwohl, ihr habt auch gut gesungen, fand ich. Also das in Gottes Augen ist das schon ein ganz wichtiger Punkt, dass wir wahrnehmen, was das Opfer auch für Gott bedeutet. Und wenn wir uns jetzt auch mit diesem Thema beschäftigen, dann ist auch vielleicht eine Frage, die wir uns stellen können, auch ganz zentral. Nämlich, was war das erste Ziel, was der Jesus hatte, als er in die Welt kam? Da könnt ihr mal drüber nachdenken. War das Ziel des Herrn Jesus, als er in diese Welt kam? Ihr müsst jetzt nicht antworten, aber ihr könnt euch selber mal versuchen, eine Antwort zu geben. Und ich glaube, wir denken alle sehr schnell daran, an Lukas 19, dass der Herr Jesus gekommen ist, um zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Und ich glaube, dass das auch richtig ist, steht ja auch in der Schrift, ja. Aber ich glaube, es gibt noch eine Sache, die steht noch davor. Dass als der Jesus in die Welt kam, da hatte er ein Ziel. Ein Ziel, und das finden wir im Hebräerbrief, wo es heißt, wo der Herr Jesus das spricht, da sprach ich, das ist prophetisch, das steht im Alten Testament im Psalm 40, siehe, ich komme, in der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Das war das, was der Jesus als erstes Ziel hatte, als er auf die Erde kam, dass er nicht zuerst sagte, ich komme, um die Menschen zu erlösen, sondern er kam zuerst einmal, um das zu tun, was sein Vater ihm geboten hatte. Er sagt in Johannes 10, dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Er kam, um dieses Gebot durchzuführen. Natürlich hatte das etwas damit zu tun, dass Gott Menschen retten wollte. Aber das Erste, was der Herr Jesus in seinem Herzen hatte, war das zu tun, was der Vater wollte. Und das war auch das, was er am Ende seines Lebens gesagt hat in Johannes 17. Ich habe dich verherrlicht. Und was steht dann da weiter? Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht. Ich habe manchmal gedacht, ob das Werk war, was der Herr Jesus vollbracht hat, dass er den Vater verherrlicht hat, hier auf der Erde. Und da meine ich nicht nur die 3 Stunden am Kreuz von Golgatha. Die sind natürlich damit inbegriffen. Wir sagen sehr schnell, das Werk habe ich vollbracht und denken sofort an Golgatha. Aber ich möchte das viel weiter ausdehnen, dass es doch auch zeigt, dass der Herr Jesus in seinem ganzen Leben den Vater verherrlicht hat. Er hat dieses wunderbare Werk vollbracht. Warum war das denn so wichtig? Es war so wichtig, weil es bis dahin noch keinen einzigen Menschen gegeben hat, der einmal das getan hat, was der Vater wollte. Und endlich war da jemand, dieser Sohn, sein Sohn, der alles das tat, was der Vater wollte. Er zeigt uns im Prinzip das, was Gott sich schon immer gewünscht hat von den Menschen, dass sie so sein sollten wie sein Sohn. Und das ist so herrlich, dass wir daran zuerst denken sollen, was hat der Herr Jesus doch getan, als er hier auf diese Erde kam. Wir haben auf den Zetteln hier jetzt 5 verschiedene Punkte. Und wir wollen uns diese in dem ersten Teil einmal genauer angucken, wollen einfach ein paar Fragen stellen, damit uns das ein wenig einführt in dieses Thema. Dass wir vielleicht auch merken, das ist nicht nur was, wo wir uns jetzt mal einmal im Jahr mit beschäftigen sollten, sondern vielleicht sollte das auch etwas werden, wo wir uns beständig mit beschäftigen sollten. Wisst ihr, im Hebräerbrief steht, dass wir Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen sollten. Stets. Also es ist nicht so, dass wir sonntags mal so einen Knopf drücken und dann sagen wir Anbetung und dann machen wir den Knopf wieder aus und dann kommt die Woche und dann Knopf wieder an und dann wieder Anbetung und dann wieder aus. Ja? Sondern Gott sagt, stets ein Opfer des Lobes da zu bringen. Und das Brandopfer war ein Opfer, was auch den ganzen Tag brannte. Das sollte morgens in Brand gesetzt werden, dann wurde das geräuchert und dann am Abend war das runtergebrannt und dann sollte das nächste, da sollte ein ständiger Wohlgeruch zu Gott, dem Vater, aufsteigen. Und so sollte eigentlich unser Leben sein. Unser Leben sollte ein Leben der Hingabe an Gott, den Vater, sein. In Römerbrief heißt es einmal, dass wir, ich ermahne euch nun, dass ihr eure Leiber als Gott wohlgefälliges Schlachtopfer Gott darbringt. Das ist das Ziel, was Gott mit jedem Leben hat, was es auf der Erde gibt. Das ist ein wunderbares Ziel. Und deswegen glaube ich nicht, dass das nur für solche Vorträge etwas Wichtiges ist, die Anbetung, sondern dass wir in einem Zustand der Anbetung sind. Ich will das jetzt auch nicht zu hochhalten. Jetzt sagt er vielleicht, ja, wer kann denn sowas machen? Und wenn es nur ist, dass du in deiner stillen Zeit, bevor wir beten, erstmal darüber nachdenken, wie groß Gott ist. Dass wir einen Grund und Ursache haben, uns vor ihm niederzubeugen. Vor ihm etwas zum Ausdruck bringen, wie herrlich sein Sohn ist. Das wäre doch schon mal was. Das wäre doch ein Ansatz. Und ich glaube, wir haben sehr viele Probleme in den Versammlungen, ja. Wir haben zwischenmenschliche Probleme, wir haben depressive Probleme, wir haben seelische Probleme und so weiter. Die sind viel schlimmer als, zumindest gefühlt, als das vor 50, 100 Jahren und so weiter waren. Warum ist das so? Und ich möchte jetzt nicht eine Lösung für alles bringen, aber ich glaube, ein Punkt ist, wir sind sehr, sehr stark mit uns selbst beschäftigt. Und wenn wir uns mit dem Herrn beschäftigen, wenn wir uns mit dem Thema der Anbetung beschäftigen, dann sind wir nicht so viel mit uns beschäftigt. Und das Problem ist, dass sich alles nur noch um uns kreist. Und das ist auch, wenn du dann zu Psychologen gehst, die suchen dann irgendwas in deiner Vergangenheit und weiß ich nicht was alles. Das kann mal richtig sein, aber wichtig ist, dass du von dir wegblickst. Dass du dahin schaust, wo Christus ist. Paulus sagt, vergessend, was da hinten, mich ausstreckend nach dem, was da vorne liegt. Und dann merken wir auf einmal, dass die Wichtigkeit der Anbetung eben ist, dass wir nicht mehr so sehr um uns kreisen, sondern dass wir uns immer mehr mit dem Herrn beschäftigen. Ich glaube, ich bin euch so dankbar, dass ihr mich eingeladen habt zu diesem Thema. Ich habe dieses Thema auch für mich wieder ganz neu entdeckt. Das hat mir richtig gut getan, die letzten Monate mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Das ist wirklich eine erfrischende Sache, darin auch wieder neu angezündet zu werden. Ja, Anbetung hat viel mit Opfern. Vielleicht muss man auch darüber mal reden. Anbetung hat viel mit dem Opfern zu tun. Ihr könntet ja jetzt die Frage stellen, ja, wo steht das denn, dass Anbetung gleich Opfer? Ja. Und ihr kennt die Stelle alle sehr gut, glaube ich, weil die allermeisten jedenfalls. Wenn wir an das Opfer denken, was Abraham gegeben hat in dem Isaak, dann heißt es in diesem Zusammenhang, in 1. Mose 22, ich aber und der Knabe wollen bis dorthin gehen und anbeten. Und Abraham nahm das Holz des Brandopfers. Da ist diese Verbindung schon da. Ja? Dass Anbetung hat etwas mit der Opfer zu tun. Abraham wollte dahin gehen und anzubeten. Was tat er? Er brachte ein Opfer. Das ist der Zusammenhang. Und wenn die Frau am Jakobsbrunnen, wenn der Herr dieser Frau sagt, 5 Männer hast du gehabt und den du jetzt hast, ist nicht dein Mann, dann hat er diese Frau in das Licht Gottes gestellt. Und was passierte dann? Als die Frau das sah, da hat die gesagt, jetzt ist das einer, der mir meine Verfehlungen erzählt hat. Wie kann ich die Verfehlungen denn loskriegen? Und dann fragt er, wo kann ich denn anbeten? Wisst ihr, was das eigentlich heißt? Also ich vermute das nur, ja. Ich kann euch das auch nicht 100% sagen. Aber ich vermute, dass sie das deshalb sagt, wo kann ich mein Opfer bringen? Weil früher musste man, wenn man gesündigt hat, musste man ein Opfer bringen. Ein Schuldopfer, ein Sündopfer. Sag mir, wo kann ich mein Opfer bringen, damit ich meine Sünde loswerden kann? Also da merken wir auch, aber da steht das Wort Anbetung. Ja? Und das ist etwas, was einen Zusammenhang hat in der Schrift, dass, wenn es um Anbetung geht, wir auf die Opfer schauen müssen. Und diese Opfer, ich habe das dreimal gelesen, sind ein lieblicher Geruch dem Herrn. Es ist also ein Wohlgeruch, der aufsteigt. Und das, was da aufsteigt, das ist Anbetung. Das ist etwas, was Gott wohlgefällt. Und deswegen ist das auch für uns so ein wichtiges Thema, dass wir uns damit beschäftigen. Wisst ihr, wenn wir mal im Himmel sind, dann brauchen wir keine Belehrung mehr und wir brauchen auch keine Evangelisation mehr, aber wir werden immer noch Anbetung bringen. Und wenn wir das in alle Ewigkeit tun werden, dann lasst uns doch heute damit beginnen oder auch weitermachen. Und das Dritte steht hier, habe ich einen Hinweis gemacht auf das gute Werk, was die Maria gebracht hat im Haus in Bethanien, im Haus des Simons, der aussätzig war. Da bringt sie ein unglaublich teures Opfer. Sie nimmt diese kostbare Nadel, vielleicht ein Jahresgehalt von einem Menschen damals, und gießt diese Nadel auf das Haupt des Herrn. Und in diesem Moment sagen die Jünger, Mensch, damit hätte man doch 100 Evangelisationen finanzieren können. Davon hätte man, wer weiß, was Gutes tun können an irgendwelchen Mitmenschen. Was für eine Verschwendung. Und der Jesus sagt, was macht ihr der Frau Schwierigkeiten? Denn diese hat ein gutes Werk getan. Sie tat das zu meinem Begräbnis. Sie hatte vielleicht eine Vorahnung von dem, was der Herr Jesus in Kurzem erdulden musste. Und sie hat ihr ganzes Herz, alles, wo sie dran hing, ne, woran hängen wir? Sie hing nicht mehr an dieser kostbaren Nadel. Das war so eine kostbare Salbe, aber sie hing nicht daran. Sie hing mit allem, was sie hatte, an ihrem Herrn. Und das ist auch eine Frage an uns, an was hängen wir uns in unserem Leben? Hängen wir uns doch an dem Herrn, dann ist das das Wahre und dann ist das das gute Werk, was wir wollen doch gute Werke tun, ja? Wollen immer viele gute Werke tun, ist auch gut so. Aber das ist ein gutes Werk. Den Herrn Jesus anzubeten und dem Vater zu sagen, was wir an dem Herrn Jesus gefunden haben, das ist ein gutes Werk. Die zweite Frage, die ich hier notiert habe, ist, warum wir uns mit den Opfern beschäftigen sollen. Wir könnten ja jetzt auch wieder sagen, naja, also die Opfer, das ist ja nun mal auch Altes Testament und wir wissen ja auch, das Alte Testament, Christus hat ja das Gesetz erfüllt und er hat ja eigentlich das Gesetz beiseite getan und eigentlich brauchen wir das Gesetz doch gar nicht mehr zu lesen. Ja? Aus bestimmten Bibelstellen könnte man meinen, wenn man nur diese Bibelstellen hätte, dass wir uns mit diesen Themen gar nicht beschäftigen müssen. Das wäre auch nicht so mühsam, ja, sich zu überlegen, Mensch, dann wird da Fett geopfert und dann muss da was aufgeschnitten werden und gehäutet werden und die Eingeweide zerlegt werden und dann wird das auch noch verbrannt, das muss doch ekelhaft gestunken haben. Ja. Also und damit müssen wir uns jetzt beschäftigen, was soll das Ganze denn eigentlich? Und ihr Lieben, ihr lacht vielleicht jetzt, aber wenn du das den Menschen dieser Welt erzählst, was wir von dem Opfer wissen, Da schütteln die den Kopf. Wir haben jemanden in der Versammlung, die ist neu zum Glauben gekommen, die versteht nichts davon. Da spreche ich über das Brandopfer und die weiß gar nicht, wovon ich rede, wenn ich über solche Opfer rede. Das ist, wir sind da ja mit vertraut, teilweise von Kindheit an. Ja? Aber das ist in der Welt überhaupt nicht. Da stellt man diese Fragen. Da müssen wir den Leuten erklären, warum wir das, und das musst du heute auch Christen erklären, warum wir uns mit diesen Dingen so gerne beschäftigen. Und eine Stelle ist sicherlich die kennt ihr auch ganz gut, glaube ich, im ersten Korintherbrief, dass der Paulus dort diese Geschichten vom Roten Meer erzählt und diese anwendet auf die Korinther. Da sagt er letztendlich, also da, so wie das Volk so unter der Wolke waren, so, ne, das sind Vorbilder für uns, das, für euch Korinther, das sind Vorbilder, da könnt ihr was durchlernen. Ja, da haben die dann in der Wüste gemurrt und da könnt ihr was von lernen. Schaut euch das mal an, das sind Vorbilder. Und wisst ihr, was es dann heißt? Wir kennen das zwar alles gut, aber schlagt doch mal diese Stelle auf. Weil wir müssen uns das mal wieder ganz neu bewusst machen, was da eigentlich steht. In 1. Korinther 10, da heißt es, also die in Vers 6, diese Dinge sind als Vorbilder geschrieben, aber dann in Vers 11, den finde ich noch interessanter, Da heißt es 1. Korinther 10, Vers 11, alle diese Dinge aber widerfuhren jenen als Vorbilder und sind geschrieben worden zu unserer Ermahnung, auf die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Also das ist deshalb aufgeschrieben worden für die Leute, die für das Ende, die an dem Ende der Zeiten leben. Leben wir am Ende der Zeiten? Ich glaube, wir wissen, dass es nicht mehr lange ist. Und es ist für uns aufgeschrieben worden. Das Volk Israel erlebte das, damit wir daraus etwas lernen sollten. Deswegen ist es so wichtig, sich mit diesen Dingen auch zu beschäftigen. Im Römerbrief heißt es nochmal, denn alles, was zuvor geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben. Alles. Und ich wäre gerne dabei gewesen, als der Herr Jesus diese wunderbare Bibelstunde hatte mit den Emmaus-Jüngern, die so niedergeschlagen waren, ja, sind wir auch manchmal, ne? Und das ist ganz gut, wenn wir in die Bibelstunde gehen, ja. Sind die Bibelstunden bei euch auch so schlecht besucht? Ich glaube, wir brauchen die Bibelstunden. Wir brauchen die Bibelstunden. Weil wir sind doch manchmal auch niedergeschlagen. Und da brauchen wir die Ermutigung der Schriften. Und dann brauchen wir das, erinnert zu werden an diese wunderbaren Dinge. Und der Herr hat diese zwei besucht, diese niedergeschlagenen Jünger. Und wisst ihr, was er dann gemacht hat? Ich meine, der konnte denen ja nicht das Neue Testament vorlegen. Ja, gab es ja noch nicht. Ja. Aber da hat er gesagt, und von Mose anfangend, also von Mose und von allen Propheten anfangend, erklärte er ihnen in den Schriften alles, was ihn betraf. Alles, was ihn betraf. Dann ging er so durch, 1. Mose, 2. Mose, 3. Mose. Was hat er denn da gesagt zu 3. Buch Mose? Da hat er ihnen gezeigt, wie diese ganzen Opfer sich in ihm erfüllt haben. Und ich glaube, mir geht dann schauernd rücken, wenn ich denke, man wäre dabei gewesen, ja. Und jetzt stell euch vor, er zeigt dir das alles so. Das ist ja ganz frisch alles, ja. Der hat gerade sein Opfer am Kreuz verbracht. Er ist gerade dieses Passahlamm geworden. Dieses Brandopfer hat er gegeben, das Sündopfer hat er gegeben, das Speisopfer ist er gewesen in seinem Leben. Und jetzt sehen die Jünger auf einmal, das hat sich alles erfüllt. Herrlich. Wisst ihr, was dann passiert, wenn wir das erkennen? Dann steht er in Vers 32, brannte nicht unser Herz auf dem Wege, als er uns die Schriften öffnete? Wenn der Jesus uns das heute nochmal so öffnen könnte, die Schriften, wo er gemeint ist. Und dann, also das Erste, was man mir beigebracht hat, als ich mich bekehrt habe vor 30 Jahren, das hat mich mein ganzes Leben bisher begleitet. Man hat mir gesagt, Stefan, du musst auf jeder Seite den Herrn Jesus suchen. Vielleicht ist er nicht auf jeder Seite. Aber du musst ihn suchen. Alles, was ihn betraf, das ist etwas Herrliches. Und deswegen sollten wir uns mit diesen Dingen auf jeden Fall beschäftigen. Und wie schön ist diese Stelle, 3 Vers 16, kennt ihr, ne? 2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und ist nützlich zur Lehre, zur Überführung und zur Rechtweisung. Sie ist nützlich dafür, dass der Mensch Gottes vollkommen sei. Wollen wir erwachsen werden als Christen? Vollkommen heißt nicht perfekt zu sein, sondern heißt erwachsen zu werden, geistlich zu wachsen. Wollen wir geistlich wachsen, dann brauchen wir die ganze Heilige Schrift und dann brauchen wir auch diese Dinge. Und wir brauchen einen dritten Punkt, warum wir uns mit diesen Opfern beschäftigen sollten, weil es, ich habe es am Anfang schon gesagt, weil es eine Anleitung dafür ist, weil es uns hilft in unserer persönlichen Anbetung, aber es hilft uns auch in unserer gemeinschaftlichen Anbetung. Wir haben, der erste Vers sagt, dass Gott aus dem Zelt der Zusammenkunft gerufen hat. Und dann heißt es, das Opfer sollte gebracht werden am Eingang des Zeltes der Zusammenkunft. Also es gibt diese Anbetung, die wir persönlich bringen, aber wir sollen auch Anbetung dahin bringen, wo Gott wohnt. Da, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da möchte er Anbetung empfangen. Und ich glaube, es kann uns nichts mehr helfen, als das Studieren dieser 7 Kapitel im 3. Buch Mose, wo es um die Opfer geht. Wisst ihr, ihr sagt vielleicht auch zu Recht, dass es im Neuen Testament, da gibt es ja nicht mal eine Anbetungsstunde. Ist euch das mal aufgefallen? Warum machen wir das eigentlich sonntags? Warum verkündigen wir den Tod des Herrn und dann sind wir eine ganze Stunde zusammen und schauen uns an, was der Jesus in seinem Opfer getan hat? Steht nicht in der Bibel. Wir tun also Dinge, die die Bibel gar nicht sagt. Das ist eigentlich untypisch, ne? In der Brüderbewegung hat man eigentlich immer Wert darauf, dass alles in der Bibel stehen muss, was wir tun, ja? Aber wisst ihr, das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass Gott im Neuen Testament die Anbetung von keinem fordert. Anbetung ist nicht etwas, was Gott fordert, sondern was er wünscht. Gott sucht solche als seine Anbeter. Gott sucht das bei uns, aber er fordert es nicht. Stellt euch vor, Gott hätte uns gesagt, ja, also wenn ihr zum Tisch des Herrn zusammenkommt, dann habt ihr aber bitte noch eine Dreiviertelstunde, müsst ihr eure Brandopfer bringen. Ja, freiwillig. Habt ihr gemerkt? Freiwillig müssen geht nicht. Ja? Die Anbetung ist etwas, was in unserem Herzen entstehen muss. Wir sehen die Gabe Gottes. Wir sehen, was Gott bereit war zu geben. Und das führt uns dahin, dass wir den Geber sehen, der hinter der Gabe steht. Das ist das, worum es geht. Und das ist das, was, glaube ich, Brüder geleitet hatte, schon 100 oder 200 Jahre vor uns, dass sie gesagt haben, wenn wir an den Tisch des Herrn zusammenkommen, wenn wir da dieses wunderbare Opfer des Herrn sehen, dann wollen wir gerne Gott unsere Brandopfer, unsere Speisopfer bringen. Wir wollen das bringen, was der Herr in uns gewirkt hat, dass wir uns freuen, mit Gott darüber freuen, was er für einen Sohn hat. Das ist wunderbar. Aber wenn wir jetzt Anleitung suchen, dann heißt es hier im ersten Vers oder im zweiten Vers, dass wir, wenn jemand von euch eine Opfergabe darbringen will, also wenn dieser Wunsch dann in dir entstanden ist, dann kann Gott dir auch zeigen, wie das Ganze funktionieren soll. Und das werden wir uns in der zweiten Stunde dann auch noch genauer ansehen. Der dritte Punkt, den ich hier aufgeschrieben habe, ist Grundsätzliches über die Opfer. Und da denke ich daran, dass wir, ich habe das schon so eben angedeutet, wie zentral der Gedanke des Opferns bei Gott ist. Ja, dass wir das von Anfang an auch finden. Und wir finden tatsächlich diesen Gedanken des Brandopfers eben auch schon bei Noah. Also wir haben es gefunden bei Abel. Der Abel ist jemand, der Gott nahen wollte und er hat das verstanden, dass er Gott nahen kann, nur aufgrund eines Stellvertreters. Da musste ein anderer sterben und weil ein anderer gestorben ist, konnte man aus diesem Grund Gott nahen. Der Kain hat etwas gebracht, was er selber gemacht hat, etwas, was er vielleicht ganz ehrlich gemeint hat, aber es kam von ihm selbst. Und da hat er nicht verstanden, dass wenn wir Gott nahen, dann können wir das ihm nur nahen in dem Sinne, wir brauchen einen Stellvertreter. Das ist der erste Punkt, den wir finden bei Kain und Abel. Da heißt es, und Abel, auch er brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Er hatte das wahrscheinlich durch seinen Vater und seine Mutter gehört, was Gott im Anfang getan hatte. Und er hatte verstanden, dass wenn ich Gott nahe, dann brauche ich einen Stellvertreter. Ich kann nicht mit dem kommen, was mir gefällt und was ich getan habe. Das reicht nicht, um Gott wirklich zu nahen. Und das zweite Brandopfer, was wir finden, ist dann eins, was Noah gebracht hat. Und da heißt es in 1. Mose 8, Vers 20, nachdem Noah aus der Arche gekommen ist, Noah baute dem Herrn einen Altar und er nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Er hatte verstanden, als er aus der Arche rauskam, dass er von den reinen Tieren etwas Gott angeboten hatte. Also der erste Gedanke, den wir ins Herz fassen wollen, ist, wenn wir Gott da haben, wir brauchen einen Stellvertreter. Der zweite Gedanke ist, dieser Stellvertreter muss rein sein. Der muss ohne Fehl sein. Und das ist das, was uns ja an den Herrn Jesus auch erinnert. Und Abraham, das ist dann ein wunderbares Opfer, wo es heißt in 1. Mose 22, Vers 2, und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und zieh in das Land Moria und opfere ihn. Und dann heißt es dort, als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir sagen werde, opfere ihn, nimm deinen Sohn. Da lernen wir diesen Punkt, dass es ein Tier nicht ausreicht. Das sind ja alles Vorbilder. Aber für die Wirklichkeit brauchen wir auf der einen Seite den Stellvertreter. Der Stellvertreter muss rein sein und der Stellvertreter muss ein Mensch sein. Ein Tier kann unsere Sünde nicht wirklich wegnehmen. Gott konnte das so annehmen, weil er im Alten Testament, wenn das Volk die Sündopfer brachten, dann hat Gott aber darin das eine wahre Opfer des Herrn Jesus gesehen und deswegen konnte er vergeben. Kein Tieropfer konnte irgendeine Sünde vergeben. Und deswegen sind das diese drei Punkte, die schon vor dem dritten Buch Mose interessant sind, die wir lernen können, dass es einen Stellvertreter braucht, dass er rein sein soll und dass es ein Mensch sein sollte. Und wenn wir Gott nahen, dann finde ich das auch sehr interessant, wenn wir mal schauen, wie das in den Religionen dieser Welt sind oder auch in den, damals gab es ja viel Götzendienst und man hat die Sonne angebetet oder den Regengott oder was auch immer, ja. Aber wenn man diese Götter zufriedenstellen wollte, dann brachte man denen auch Opfer und versuchte sie durch das Opfer irgendwie gnädig zu stimmen. Oder versöhnlich zu stimmen oder irgendwie Gott auf unsere Seite zu bringen, indem wir ihm ein Opfer bringen. Und ich glaube, das müssen wir auch verstehen, dass wir Gott so nicht nahen können. Wir können nicht Gott nahen mit einem Opfer, um ihm gnädig zu stimmen oder versöhnlich zu stimmen oder ihn auf unsere Seite zu bringen. Das ist selbst im Alten Testament ist das noch ähnlich wie bei den Religionen dieser Welt. Aber im Neuen Testament haben wir damit, da ist, glaube ich, alles umgekehrt. Da hat nämlich Gott das Opfer gebracht. Und wir können nur das bringen, was Gott letztendlich als Opfer gegeben hat. Das ist der Punkt, dass nicht Gott etwas annimmt, um versöhnlich zu werden, sondern dass Gott uns etwas gibt, damit wir wieder in die Nähe zu Gott kommen. Gott war eigentlich nie fern. Wir waren fern. Wenn wir versöhnt werden sollten, dann Versöhnung bedeutet zwei entfremdete Parteien, die müssen wieder zusammengeführt werden. Und dann denkt man immer, ja, da müssen beide ihren Teil bringen und dann können sie sich wieder versöhnen. Und dann denkt man, ja, Gott hat sich vom Menschen entfernt. Das stimmt aber gar nicht. Denn Gott war immer für den Menschen. Gott hat das immer gezeigt im ganzen Alten Testament und im Neuen Testament, bis dahin, dass er seinen Sohn gesandt hat, dass er versöhnend in dieser Welt ging und immer umhergegangen ist und sagte, Gott ist da, er ist persönlich da, ihr könnt Gott nahen. Gott ist nicht der ferne Gott. Gott kommt zu uns. Das ist das Besondere im Christentum, dass wir nicht Gott gnädig stimmen müssen oder versöhnlich stimmen müssen, sondern dass Gott das Opfer gebracht hat, um uns mit ihm uns zu versöhnen. Das ist etwas Besonderes. Wir brauchen also, und das ist, so wird Anbetung manchmal falsch verstanden, auch in unserer Zeit, da meinen wir müssten etwas Besonderes Gott hier anbieten. Also wir müssen, wenn wir jetzt zur Anbetung sagen, dann muss es mal mindestens Poetry Slam sein, da muss es hier eine riesen Band geben und die muss hier richtig super Musik machen, das kann ja auch klassische Musik sein, das gibt es ja alles heutzutage, aber das ist auch an seinem Platz alles geschenkt. Aber die Anbetung, die Gott möchte, ist, dass wir ihm seinen Sohn bringen und nicht ihm zeigen, wie toll wir Gitarre spielen können oder Klavier spielen können oder was auch immer machen können. Oder wie, dass wir tolle Dichtungen machen können. Das ist an seinem Platz in Ordnung. Aber in der Anbetung Gottes hat das nichts zu suchen. Der Altar im Alten Testament, der war aus unbehauenen Steinen. Im Heiligtum waren viele Dinge durch Kunstarbeiten gemacht worden. Da gab es Leute, die konnten mit dem Hammer umgehen, die haben die dollsten Sachen gemacht. Ja? Und das hat Gott geschenkt. Aber wenn es um die Anbetung geht, wenn es um den Altar geht, dann soll das unbehauene Steine sein. Dann brauchen wir Gott nichts vorzumachen. Dann möchte Gott etwas aus deinem Herzen haben. Und das kann gestammelt sein. Gott sieht das, was in deinem Herzen ist. Das ist Anbetung. Wir verwechseln das manchmal und gerade in unserer Zeit heute. Und man muss da eben auch so etwas mal deutlich sagen. Aber wir werden das auch, so der Herr will, das noch weiter sehen. Dann haben wir noch den dritten Punkt, weitere Opfer. Also das finde ich ja, da könnte man ja über jedes Opfer jetzt noch sprechen. Wir haben so viele Opfer im Alten Testament. Ja, das Passa-Opfer, das beständige Opfer, das beständige Brandopfer in 2. Mose 29. Wir haben das Brandopfer, das Speisopfer, das Friedensopfer, das Sündopfer, das Schuldopfer. Wir haben das Opfer am großen Versöhnungstag. Wir haben das Opfer der roten jungen Kuh. Und wir haben das Trankopfer und Einweihungsopfer bei den Priestern und so weiter. Und man fragt sich, warum das alles? Und die Antwort ist so einfach und so schön. Weil es doch ist, wenn wir jetzt stellt euch vor, wir hätten nur ein Opfer. Also wir hätten jetzt mal nur das Brandopfer. Das ist ja sowieso das Schönste, ja. Obwohl das Sündopfer für uns wahrscheinlich das Wichtigere ist, ja. Sonst hätten wir nämlich überhaupt gar keine Chance, Gott überhaupt nahe zu kommen. Aber nehmen wir mal an, es gäbe nur das Brandopfer. Dann hätten wir das Problem, wir hätten gar kein Problem. Wir wüssten ja gar nicht die anderen Schönheiten. Aber der Herr Jesus ist ja das eine Opfer. Also in dem Herrn Jesus sind diese ganzen Opfer, die ich jetzt gerade gesagt habe, sind alle in diesem einen Opfer, was der Jesus am Kreuz von Golgatha verbracht hat, sind alle Opfer quasi inkludiert, bis auf das Speisopfer. Obwohl es da auch wieder mit in der Pfanne das Opfer und im Ofen, das ist auch schon, da wird es heiß, Hitze, Verbrennen, Gericht. Also das hat auch schon wieder ein bisschen was mit Sterben zu tun. Aber all diese Opfer zeigen uns Facetten an dem Opfer, was der Herr Jesus gebracht hat. Um es irgendwie zu verstehen, was der Herr Jesus eigentlich getan hat auf dem Kreuz von Golgatha, brauchen wir diese ganzen Bilder, damit wir irgendwie erfassen können, was der Herr Jesus für uns getan hat. Das ist, glaube ich, der Grund, warum wir diese unterschiedlichen Opfer im Alten Testament auch haben und wir die auch tatsächlich brauchen. Bis 10 nach kann ich machen. Ne? Dann möchte ich noch etwas zu der Reihenfolge sagen. Jetzt nähern wir uns auch schon hier unserem Kapitel. Die Reihenfolge der Opfer, wenn wir die ersten 7 Kapitel studieren, und ich kann euch da nur, und das mache ich nicht nur, weil Werner jetzt links vor mir sitzt, wer sich mit den 7 Kapiteln wirklich mal sich einen Überblick verschaffen will, ja, der kann, das ist wirklich ein super Buch, was mir auch wieder sehr viel Freude gemacht hat in der Vorbereitung. Und das ist gar nicht dick, ja. Und man hat trotzdem einen Überblick über diese Opfer der ersten 7 Kapitel. Das kann ich euch nur wärmstens mal empfehlen. Aber dann werden da eben diese ganzen 5 Opfertypen, die es gibt, eben das Brandopfer, was wir hier in Kapitel 1 haben, in Kapitel 2 das Speisopfer, das war ein unblutiges Opfer, das Friedensopfer in Kapitel 3 und in Kapitel 4 und 5 haben wir dann das Sünd- und das Schuldopfer, wird beschrieben. Aber alles beginnt mit dem Brandopfer. Und das finde ich sehr interessant, weil das Schuldopfer, das kommt ganz zum Schluss. Und wenn wir mal sehen, was aus unserer Sicht wichtig ist oder das Erste ist, was wir brauchen, dann brauchen wir als Erstes das Schuldopfer. Das Schuldopfer war dafür da, dass wenn jemand gesündigt hatte, dass er seine Schuld auch wieder loskriegen konnte. Und dann wurde diese Schuld quasi, man machte sich mit dem Opfertier eins und dann ging diese Schuld auf dieses Opfertier über. So, und das ist das, was als wir werden uns bewusst als Menschen, dass wir böse Taten begangen haben. Das ist das Erste, was uns klar wird. Und wenn uns das klar geworden ist, dass wir böse Taten begangen haben, wenn wir Und ich möchte das mal, ihr könnt das ruhig auch mal mit eurer Bekehrung in Verbindung bringen. Dann merkt man, Mensch, ich habe gesündigt und ich brauche ein Opfer. Ich brauche einen Stellvertreter. Und dann bekehre ich mich und dann denke ich, so jetzt habe ich das ja, jetzt habe ich mein Leben dem Herrn Jesus übergeben. Ja, jetzt ist ja alles gut, ja. Jetzt brauche ich ja nicht mehr zu sündigen. Und auf einmal stellst du fest, da sind ja immer noch Sünden. Das ist ja nicht nur, dass da so ein paar Zweige sind, die aus uns hervorkommen und die sündige Taten sind, sondern die ganze Wurzel, der ganze Baum taugt nichts. Wir merken auf einmal, wir sind ja in Sünde geboren und die Sünde ist in uns und da kommt, das kommt immer noch, obwohl wir uns bekehrt haben, kommt immer noch dieses Böse daraus. Und dann wird uns bewusst, wir brauchen ein Sündopfer. Wir brauchen den Herrn Jesus als den, der nicht nur unsere Sünden getragen hat, diese bösen Taten ausgetilgt hat, sondern der auch für die Sünde gestorben ist. Es heißt in Römer 8, dass was dem Gesetz unmöglich war, das tat Gott, indem er an dem Herrn Jesus die Sünde gerichtet hat. Also dieses sündige Prinzip in uns musste unter das Gericht kommen. Wenn das nicht unter das Gericht wäre, dann würden wir immer fragen, bin ich jetzt wirklich bekehrt oder bin ich nicht bekehrt? Wenn ich jetzt als Christ sündige, dann ist das ein Problem, ja. Aber es muss nichts mehr, hat nichts damit zu tun, ob ich ein Kind Gottes bin oder kein Kind Gottes bin. Sondern ich weiß, diese Sünde, die da wieder aus mir herausgekommen ist, ist am Kreuz von Golgatha an dem Herrn Jesus gerichtet worden. Er ist dort zur Sünde gemacht worden. Diese Sünde, die in mir wohnt, ist also verurteilt. Warum? Weil ich in Christus bin. Jetzt ist keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Ist das nicht etwas Herrliches, dass wir das wissen dürfen? Und wenn wir das lernen, dass der Jesus nicht nur unsere bösen Taten weggenommen hat, sondern auch für das böse Prinzip in uns gestorben ist, dann merken wir auf einmal, wir haben Frieden mit Gott. Und das führt uns zur Gemeinschaft mit Gott. Wir können mit Gott Gemeinschaft haben, weil der Herr Jesus alles getan hat, um uns mit Gott in Frieden gehen zu lassen. Und dann ist das Friedensopfer. Von dem Friedensopfer, da essen alle. Da ist Gott kriegt sein Teil, der Priester kriegt sein Teil und der Opfernde kriegt sein, das Volk kriegt sein Teil. Ist das nicht herrlich? Das ist Gemeinschaft zu haben. Das ist das Friedensopfer. Und wenn wir das verinnerlicht haben, dass wir jetzt Gemeinschaft mit Gott haben dürfen, dann fragen wir doch irgendwie unweigerlich, was ist das für ein wunderbarer Herr, mit dem wir das zu tun haben. Diesen Herrn möchte ich noch viel besser kennenlernen. Und dann sind wir beim Speisopfer. Das Speisopfer ist unblutig, das spricht also von dem Leben des Herrn Jesus. Und dann gucken wir uns alles an, was in dem Leben von dem Herrn Jesus gewesen ist. Und dann sehen wir, wie alles wunderschön war an diesem Leben. Das ist doch herrlich, ja? Dass wir dann sehen können, in dem Leben des Herrn Jesus, dass er sich in seinem ganzen Leben für Gott hingegeben hat. Und dann kommen wir so langsam zu dem Brandopfer, dass wir dann auch verstehen lernen, und das ist auch ein Wachstum in unserem geistlichen Leben, das ist gar nicht schlimm, ja? Das ist ganz normal, dass wir dann irgendwann auch mal feststellen, es geht ja gar nicht um mich, sondern wir müssen mal lernen, wie denke ich über das Opfer, sondern wie denkt eigentlich Gott über das Opfer. Und das ist das Brandopfer. Dann sehen wir auf einmal, dass Gott, wie Gott denkt über dieses Opfer, dass dieses Opfer ein opferlieblichen Geruch ist. Wie herrlich ist das, dass wir diese Schritte gehen dürfen und dass wir diesen Weg auch in unserem geistlichen Wachstum, Gott uns diesen Weg führen möchte. Und als letztes habe ich hier den Unterschied aufgezeigt mit dem Unterschied vom Sünd- und Brandopfer. Das haben wir jetzt eigentlich schon ein Stück weit auch gehabt. Das heißt, es gibt in diesen Opfern eben zwei Gruppen, zwei Kategorien. Die eine ist die Opfer lieblichen Geruchs, das ist das Brandopfer, das Speisopfer und das Friedensopfer. Da steht immer wieder dabei, es ist zum lieblichen Geruch dem Herrn. Und dann gibt es die Opfer und die sind freiwillig. Und dann gibt es die Opfer, die Sündopfer und die Schuldopfer. Und die musste das Volk bringen. Wenn einer gesündigt hatte, dann musste er diese Opfer bringen. Also die sind unterschiedlich, aber beide sind eben wichtig. Und das eine nimmt im Prinzip etwas weg. Die Sünden werden weggenommen in dem Sündopfer. Und in dem Brandopfer, das ist die Grundlage dafür, dass uns etwas geschenkt werden kann. Wir haben gerade in Lennep Römer 8, und das ist herrlich, wie wir da sehen, unsere Stellung in Christus, und dann sehen wir, wozu wir gemacht worden sind. Ja? Da steht es dann, dass wir den Geist Gottes haben, dass wir zu Kindern Gottes gemacht worden sind, dass wir zu Söhnen gemacht worden sind, dass wir zu Erben gemacht worden sind, dass wir aber lieber Vater sagen dürfen. Was ist das für eine wunderbare Stellung, in die wir dann gebracht worden sind? Und das ist eben die Grundlage dafür, ist, dass der Herr Jesus um so viel mehr getan hat, als nur das Sündopfer zu werden. Er hat nicht nur, in Anführungszeichen, die Sünde hinweggetan, sondern er hat auch noch mehr getan, damit er uns noch viel mehr schenken konnte. Es hätte ja gereicht, wenn uns die Sünden vergeben worden sind, aber Gott wollte uns noch viel mehr geben. Und er hat uns in diesen Stand gebracht, wie der Herr Jesus jetzt vor Gott ist. Wir haben die gleiche, wir stehen vor Gott in dem ganzen Wohlgeruch und Wohlgefallen, den der Herr Jesus bei Gott hat. Weil wir in Christus sind. Und das konnte er uns nur schenken durch das Brandopfer. Also auf der einen Seite wird es weggenommen, auf der anderen Seite wird etwas geschenkt. Und dann heißt es, oder als B habe ich hier, Gott tut etwas für sich und Gott tut etwas für uns. Das ist wieder Sündopfer. Das ist das, was wir im Epheserbrief gerade hatten, dass er sich für uns hingegeben hat, aber wie als Darbringer und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Das erste ist für uns hingegeben, Sündopfer, und das zweite ist Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Das ist das Brandopfer. Wie herrlich sind diese unterschiedlichen Opfer, die aber beide notwendig waren und die beide auch hochheilig genannt werden. Also wir können jetzt nicht sagen, das eine ist wichtiger als das andere. Beides ist wichtig und das andere wendet den Zorn Gottes letztendlich ab, und bei dem anderen geht das, beim Brandopfer ist das ein duftender Wohlgeruch. Das ist dann das Brandopfer. Also das sind Dinge, und das ist das Schöne, dass in dem Jesus das alles zu einer Zeit passiert. Ja? Also hier wird das so dargestellt, das ist das Opfer und das ist das Opfer. In dem Herrn Jesus an dem Kreuz von Golgatha, in den 3 Stunden der Finsternis, war er das Brandopfer, das Sündopfer, er war alles zusammen. Ja? Es ist herrlich, wenn wir uns so mit dem Herrn Jesus beschäftigen können, und das wollen wir dann in dem zweiten Teil dann noch tun.